Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie hierher in den Kepler-Salon gefunden haben zur Buchpräsentation des Buches In situ, Zeitgeschichte findet statt, Nationalsozialismus in Linz. Der Ablauf dieses Abends wird so sein, dass ich Ihnen jetzt zuerst einmal uns vier Personen, beziehungsweise fünf, also auch eine Abwesende vorstellen möchte. Meine Kollegin Dagmar Höss und ich, wir stellen dann das Projekt vor, in dessen Rahmen dieses Buch entstanden ist. Und unsere beiden Gäste, Peter Becker und Rainer Zentron, werden dann anschließend das Projekt dann noch kommentieren. Und dann stehen sozusagen wir alle offen für Ihre Fragen. Ich glaube, das Besondere dieses Ortes ist es, dass wir hier in einer recht angenehmen Gesprächsatmosphäre sind und möchte noch einmal darauf hinweisen, dass man eben jederzeit auch sich mit Getränken versorgen kann. Ja, dann habe ich jetzt die Freude, meine Kollegin Dagmar Höss vorzustellen. Dagmar Höss hat an der Kunstuniversität Linz studiert mit dem Schwerpunkt Textil und konzeptionelle Kunst. Begegnet sind wir einander beim Lehrgang für Kuratorinnen am Institut für Kulturwissenschaften in Wien. Dagmar ist seit 2002 Vorstandsmitglied und leitet auch programmatisch den Ausstellungsraum der IG Bildende Kunst in Wien. Zudem ist sie seit 2005 Vorstandsmitglied, also im Festival der Regionen. Sie hat zahlreiche Kunstvermittlungsprojekte konzipiert und auch durchgeführt und kann auf eine lange Liste von kuratorischen und künstlerischen Ausstellungsbeteiligungen zurückblicken.
Ja, ich darf jetzt auch gleich die Monika Sommer vorstellen, die sozusagen derzeit Kuratorin am Wien-Museum ist. Sie hat war lange auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Akademie der Wissenschaften in Wien, hat bis 2008, glaube ich, war sie Assistentin des Direktors des Wien-Museums, also Wolfgang Groß, den Sie sicher alle kennen, und publiziert gegenwärtig zu kulturwissenschaftlichen und museologischen Fragestellungen.
Ja, ich habe schon angekündigt, ich darf noch Heidemarie Uhl vorstellen, die dritte bei uns im Bunde, die dritte Projektinitiatorin und Mitverantwortliche von In situ, die sich für heute leider entschuldigen musste. Heidemarie Uhl ist Zeithistorikerin an der Akademie der Wissenschaften, Institut für Kulturwissenschaften, und arbeitet dort im Rahmen des Forschungsprogramms Orte des Gedächtnisses. Sie ist außerdem Mitarbeiterin des Forschungsschwerpunkts Transformationen gesellschaftlicher Erinnerung, interdisziplinäre Forschungen zur österreichischen Gedächtnisgeschichte in der Zweiten Republik und hat in diesem Feld auch schon zahlreiche Publikationen vorgelegt. Ich darf nun noch unsere beiden Gäste hier vorstellen. Beginne vielleicht alphabetisch mit Peter Becker. Peter Becker ist Historiker mit besonderem Interesse für kulturwissenschaftliche Studien zu Staat, Recht und Wissenschaft. Seine beiden Bücher Verderbnis und Entartung 2002 erschienen, sowie Dem Täter auf der Spur 2005 erschienen, rekonstruieren Denkstile von Kriminologie und Kriminalpolitik. Er interessiert sich aktuell und arbeitet aktuell an der Kulturgeschichte des Formulars und Neuropolitics und interessiert sich eben besonders für Kommunikationsprozesse innerhalb der Verwaltung. Er ist Vorstand des Instituts für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Kepler-Universität hier in Linz. Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist und ihn verbindet mit dem Kepler-Salon eine ganz besondere Funktion. Auch er ist nämlich Mitglied im Advisory Board des Kepler-Salons. gehe jetzt weiter in meiner Vorstellung zu Rainer Zendron. Herzlich willkommen. Rainer Zendron ist seit 1992 Hochschullehrer, seit 2000 Vizerektor an der Kunstuniversität in Linz, hat mitgewirkt am Kulturentwicklungsplan der Stadt Linz, war von 1993 bis 2004 aktiv involviert in das Festival der Regionen, ist langjähriger Kurator am OK-Zentrum für Gegenwartskunst und einige seiner Ausstellungen, die er mitverantwortet hat, darf ich hier noch nennen, beispielsweise Wahre Kunst, Sozialmaschine Geld. Er publiziert in zahlreichen Kunst- und Architekturzeitschriften und ja, darf mich auch noch einmal bedanken, dass du unserer Einladung Folge geleistet hast.
Tja, dann übernehme ich gleich mal, oder? Mhm. Und wir würden Ihnen gern sozusagen ganz kurz umrissen das Projekt vorstellen, im Rahmen dessen das Buch erschienen ist, nämlich sozusagen an 65 Orten im Linzer Stadtraum wurden sozusagen temporäre Zeichen gesetzt, die Bezüge zum nationalsozialistischen Terror herstellen sollen. Begonnen haben wir mit dem Projekt im März 2009, sozusagen haben sukzessive mit der Umsetzung, genau, mit der Markierung, genau, sonst wären wir extrem schnell gewesen. Und haben mit großformatigen Schablonen, ich gehe noch ein bisschen genauer darauf ein, mit großformatigen Schablonen, circa 2x1 Meter groß, eben kurze Textpassagen im Linzer Stadtgebiet gesetzt, am Boden gesprüht, also nicht auf den Hauswänden, sondern am Boden gesprüht, die sowohl Linzerinnen oder Bewohner von Linz als auch Besucherinnen von auswärts darüber eben kurz informieren sollen, was hier vor Ort zwischen circa 1938 und 1945 geschehen ist. Der Titel In situ mag vielleicht im ersten Moment ein bisschen spröde klingen, aus dem Lateinischen am Platz, an Ort und Stelle, ist uns dann aber doch eigentlich als sehr geeignet erschienen, sozusagen diesen Inhalt, aber auch die Methodik gut zu beschreiben. Zur Methode selber, da haben wir immer wieder sozusagen gesagt und auch beschrieben, dass wir uns dem Prinzip der leisen Wirksamkeit verpflichtet fühlen. Also sozusagen diskrete Markierungen im öffentlichen Raum zu setzen, eine Identifizierung dieses Markierens eher zu vermeiden, um auch eine sozusagen auch in Form der Haltbarkeit oder der Dauer des Projekts soll sozusagen fast über das ganze Kulturhauptstadtjahr bleiben, also bis Oktober oder Anfang November ist es geplant, die sozusagen Linzerinnen, aber auch die Besucherinnen, die sozusagen Leute, die quasi darauf stoßen, brauchen keine Schwelle übertreten, sie brauchen nicht ins Museum gehen, sie brauchen sozusagen keinen zusätzlichen Aufwand betreiben. Und es geht natürlich auch um diesen Aspekt der Irritation im öffentlichen Raum. Die Vorgangsweise selbst, Sie sehen das hier sozusagen bei einigen Sprayungen, die wir gemacht haben, das sind große Schablonen und darüber wird gesprayt. Diese Technik nennt sich auch Stencils, also sozusagen ein Stencil, das sozusagen von der Technik selber her ja nicht ganz neu ist. Also in der Vergangenheit hat man ja auch Transportkisten so markiert oder auch Zugwaggons damit beschriftet und gleichzeitig hat aber diese Technik auch einen starken Gegenwartsbezug oder ist wieder sehr aktuell in der heutigen Straßen- und Jugendkultur verankert. Ja. Das auch ein bisschen sozusagen das, was es zum Teil dann vor Ort schon ausgelöst hat, während dem Sprayen, wo wir noch versucht haben abzusperren, damit es wenigstens ein bisschen antrocknen kann.
Gut, dann möchte ich jetzt schon zu den inhaltlichen Kriterien kommen. Als wir uns dieses Projekt, das im Übrigen im Rahmen natürlich von Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas entstanden ist, überlegt haben, war uns am Anfang nicht klar, nach welchen Kriterien wir denn die Geschichten, die wir von einzelnen Plätzen, Gebäuden, Häusern in Linz erzählen wollen und den Menschen, die dort gewohnt haben, welche Kriterien wir da anwenden. Wir sind dann aber, also sehr rasch haben sich eigentlich einige Kriterien entwickelt. Ein Historiker, ein Kollege, mit dem wir sehr früh über das Projekt gesprochen haben, hat gemeint, ja, wie wollt ihr da vorgehen? Man könnte ja im Prinzip die ganze Stadt markieren. Und zwar vor dem Hintergrund dessen, dass er wusste, dass uns wichtig ist, nicht nur Städte oder Plätze, Straßengebäude zu markieren, deren Geschichte man in Linz möglicherweise schon sehr gut kennt. Also ich sage jetzt einmal das Gestapo-Hauptgebäude oder fast jeder in Linz weiß, dass welche Geschichte die Föst hat, welche Geschichte die Nibelungenbrücke hat. Also uns war es wichtig, auch andere Geschichten der NS-Zeit und eben dieses omnipräsenten Terrors in unser Projekt mit aufzunehmen. Grundlage unseres Projektes waren sicher die zahlreichen historischen Grundlagenforschungen, die viele Kolleginnen und Kollegen hier in Linz geleistet haben. Und Linz ist eine der, also man könnte eigentlich sagen, die best aufgearbeitetste Stadt, zumindest in Österreich, was das Thema NS-Zeit betrifft. Das heißt, unser Projekt ist kein Grundlagenforschungsprojekt, sondern wir haben mehr oder weniger das, was Kolleginnen und Kollegen schon vor uns geleistet haben, einfach übersetzt in ein anderes Format, nämlich in dieses, das Sie hier nun vor sich sehen, in sogenannte Stencils. Das ist eben, um es noch einmal zu betonen, wir sind eben ein künstlerisch-wissenschaftliches Vermittlungsprojekt. Das heißt, die erste Auswahl war schon einmal, was ist einfach wissenschaftlich publiziert. Das hat unseren Rahmen vorgegeben und man muss sagen, dass eben sehr viele Forschungen jetzt auch schon auf ganz spannende Kategorien eingehen, die wir versucht haben, eben auch inhaltlich zu übertragen. Beispielsweise weiblicher Widerstand. Das sind neueste Erkenntnisse, auf die wir hier zurückgreifen konnten. Aber auch Themen wie Denunziation. Also uns war es auch wichtig, Beispiele mit aufzunehmen in unsere Orteliste, wo anschaulich dargestellt wird, dass jede Person, die in der NS-Zeit gelebt hat, einen bestimmten Handlungsspielraum hatte und sich einfach zum System verhalten musste. Und da gab es eben verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Also erste Kategorie wissenschaftliche Aufarbeitung. Zweite Kategorie war dann auch sehr rasch eine formale Kategorie. Sprich, welche Geschichten lassen sich sinnvoll auf 200 Zeichen erzählen? Diese Schablonen, die Sie hier sehen, sind angepasst an die durchschnittliche Größe von Linzer Gehsteigen. Und es hat sich dann recht rasch das Format eben 2x1 ergeben und die Buchstaben mussten ja auch eine gewisse Größe erhalten haben oder haben, damit man sie auch lesen kann. Sprich, eben Geschichten mussten auf 200 Zeichen erzählbar sein. Das dritte Kriterium war eine, ja, wenn man es mehr oder weniger so will, eine Ausgewogenheit zwischen Opfer- und Tätererzählungen und bei den Opfererzählungen auch natürlich eine Repräsentation aller, mehr oder weniger aller Tätergruppen, um da jetzt nur die wichtigsten zu nennen, also rassische Verfolgung, bitte? Der Opfergruppen natürlich, rassische Verfolgung, sexuelle Verfolgung, religiöse Verfolgung und so weiter. Eine weitere Kategorie war dann die geografische Streuung über den ganzen Linzer Stadtraum, wobei naturgemäß im Zentrum von Linz eine Dichtung also eine Häufung festzustellen ist an Markierungen. Und jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Also wissenschaftlich, formal, inhaltlich, wie gesagt, und geografisch. Und dann können wir jetzt, glaube ich, schon zu den fünf Beispielen gehen, die wir Ihnen jetzt präsentieren möchten. Das erste sehen Sie hier schon aufgespräht in der Schillerstraße. Vielleicht auch noch ganz kurz. Alle Stencils schauen natürlich gleich aus. Projekttitel. Die Website dazu, auf die wir später auch noch kurz eingehen werden. Immer ein Datum, die konkrete Adresse und eben 200 Zeichen Geschichte. Was wir hier haben ist, wir haben uns im Buch, das wir heute Abend präsentieren, immer bemüht, ein historisches Foto dieses Ortes zu finden, wobei einschränkend zu sagen ist, dass wir uns beschränken mussten aus zeitlichen Gründen auf Recherchen nur in öffentlichen Archiven. Es ging sich also eine Recherche in privaten Umfeld nicht aus. Und darum mussten wir auch zum Teil ein bisschen abweichen vom Bildmaterial, was den Zeitraum 38 bis 45 betrifft. Es gibt auch Orte, zu denen wir keine historischen Bildmaterialien gefunden haben. Da haben wir dann im Buch eine Leerstelle gelassen. Ja, wichtig war uns dann auch eine Bildstrecke dazu zu entwickeln, die Norbert Adner aufgenommen hat, mit gegenwärtigen Fotos dieser Orte. Es war vor allem meiner Kollegin Heidemarie Uhl und mir als Historikerinnen wichtig, weil wir einfach sehr oft sozusagen das Problem haben, dass das historische Bildmaterial eben, ja man könnte sagen, ein bisschen ein Mief hat. Also es ist einfach vergilbt. Die Fotos sind vielleicht nicht mehr so gut, man ist heute einfach visuell schon ganz was anderes gewöhnt und dadurch wären vielleicht auch die Diskurse, die man eigentlich diskutieren will und die ja aktuell sind, gleich wieder historisch. Deswegen wollten wir eben beide Bildstrecken einfach einbauen. Dagmar Oess und Norbert Adner haben dann die Aufnahmen in der Nacht gemacht, die zeitgenössischen Aufnahmen, was uns sehr begeistert hat, weil es quasi auch die Gegenwart ein bisschen ins Dunkel gedrängt hat und nicht immer nur die Vergangenheit sozusagen man sich neu erarbeiten muss, sondern eben auch die Gegenwart soll neu beleuchtet werden. Hier unser nächstes Beispiel einer Sintissa. Ja, es hat sich sozusagen aus mehreren Gründen aus dieser Opfergruppe nur ein einziges Beispiel finden lassen. Hier das aktuelle Stencil noch dazu. Hast du da noch irgendwas ergänzen?
Man kann es jetzt wahrscheinlich nicht wirklich gescheit erkennen, aber es befindet sich sozusagen vor dem Bereich des Werksgeländes der Chemie Linz. Katzenau, auf dessen sich dieses sozusagen Stencil bezieht, der Lagerplatz dieser Sintissa-Familie, war sozusagen quasi das ganze heutige Areal eben Chemie, wie heißt es heute eigentlich, Borealis?
Borealis und OMV.
Genau. Und hat sich vor, eigentlich bis zum Flugplatz, zum jetzigen, nicht Modellflieger, sondern Segelflieger, Hopsler, Flugplatz gezogen, genau. Und dazu eben dann sozusagen die Aufnahme von Norbert Adner wieder.
Und das nächste Beispiel ist dann eben eines aus dem Bereich der Täter. Hier auch wieder eine historische Aufnahme dazu. Und die aktuelle Aufnahme. Als viertes Beispiel ist eines, das sozusagen eigentlich eine Ausnahme ist, das Projekt. Wir haben uns nämlich sehr stark bemüht, uns im Zeitraum 38 bis 45 zu bewegen, haben uns aber dann mit dem Beispiel Simon Wiesenthal doch auch sozusagen einen Ausreißer erlaubt, weil es uns einfach sehr, sehr wichtig war, diese Geschichte auch wiederum bekannt zu machen, also dass die Arbeit von Simon Wiesenthal, der eben das KZ Mauthausen überlebt hat, dass sie seine Arbeit eben hier in Linz ihren Anfang genommen hat. Hier sieht man auch eben noch ein historisches Foto von seiner Anlaufstelle für Displaced Persons und hier eine aktuelle Aufnahme dazu. Und das nächste Beispiel schließt sozusagen eigentlich an einen aktuellen Diskurs noch an. Sie haben es vielleicht alle ein bisschen mitverfolgt, die Diskussion um die Demontage der Aphrodite. Also sozusagen ein Thema, das ja in Linz auch aktuell nach wie vor diskutiert wird.
Da gab es sie noch.
Hier stand sie noch, ja.
Da steht sie nicht mehr.
Ja, das waren jetzt 5 Beispiele von den 65 Orten, die wir eben ausgewählt haben.
Ich ganz kurz vielleicht sozusagen sage ich auch noch was, weil Monika Sommer hat ja bereits erwähnt, wir verstehen unser Projekt eben als Vermittlungsprojekt. Sozusagen ein Vermittlungsprojekt, das versucht, neue Formen der Vermittlung von Geschichte auch zu erarbeiten und damit auch zu experimentieren. Wesentliche Vermittlungsbegleitmaterialien, die wir zum Projekt geschaffen haben, sind, Sie sehen es vielleicht, machen wir um Ihre Tische oder Stühle, diesen Stadtplan, an dem sozusagen der quasi von allen anderen Orientierungspunkten mehr oder weniger befreit wurde, sondern also wo halt nur die Straßennamen zu finden sind und eben genau nur diese 65 Orte als beidseitig bedruckt. Auf der einen Seite sieht man halt den Großraum Linz und auf der anderen die Innenstadt. Den gibt es übrigens gratis auch im Infocenter, im 09 Infocenter. Das zweite ist eben die Website. Da kann ich vielleicht ganz kurz sozusagen darauf hinklicken. Die Website ist insofern für uns ein ganz wichtiges Vermittlungstool, weil sie sozusagen einerseits die Orte, die 65 Orte oder Details zur Geschichte dieser 65 Orte zeigt. Also ich nehme jetzt mal hier irgendein Beispiel raus. Sie haben dann genauso wie im Buch historisches Bildmaterial, heutiges zeitgenössisches Bildmaterial, auch ein Foto von den Stencils. Und als besonderes Service bieten wir hier nicht nur eine umfangreiche Literaturliste, sondern auch Scans von Originaldokumenten, die man sich sozusagen als PDF dann hier anschauen kann, die einerseits natürlich auch für historisch besonders interessiert. Ich meine, das macht natürlich schon einen Unterschied. Also mir als Nicht-Historikerin hat das schon nochmal eine zweite Ebene sozusagen des Inhalts auch gegeben, wenn ich mir ein Originaldokument, anschaue. Und sozusagen in Verhörprotokollen nachlesen kann, was da tatsächlich kommuniziert wurde.
Vielleicht erzähle ich auch gleich noch dazu, dass wir auch auf der Website Gastbeiträge haben von Linzer Historikerinnen und Historikern, die wir auch gebeten haben, einfach einen Ort auszuwählen, der für Sie aufgrund Ihrer Expertise einfach wichtig ist. Das konnten Orte sein, die unsere Liste ergänzt haben. Es gibt aber auch einfach einen Gastbeitrag, der einen Ort näher beschreibt, den wir auch ausgewählt haben. Also das fanden wir dann auch sehr spannend. Kommen neue, andere Orte oder sind es welche, die auch auf unserer Liste zu finden waren?
Ja, und last but not least gibt es halt sozusagen, deshalb sind wir eigentlich hier, gibt es dieses Buch, das wir sozusagen zum Projekt entwickelt haben. Wenn Sie es sozusagen so anschauen und in die Hand nehmen, es ist eigentlich wie ein Stadtführer gemacht, also so wie man es sozusagen vom Städtereisen kennt. Es ist von der Breite her auf eine durchschnittliche Jackentaschengröße abgestimmt. Es hat hinten auch diesen Stadtplan zur Orientierung. Wiederum besonders daran ist, dass es auch zweisprachig ist, genauso wie die Website im Übrigen. Also dass man jede Geschichte sozusagen auf Deutsch und Englisch gleichzeitig vorhanden hat, auch um eben internationales Publikum anzusprechen. Wiederum historisches und heutiges Bildmaterial dazu.
Ja, und das Buch ist im Verlag Bibliothek der Provinz entstanden und wir möchten die Gelegenheit auch nutzen und uns bei Richard Pils, dem Verleger, sehr herzlich für die schon sehr gute und professionelle Zusammenarbeit bedanken. Ja, damit wären wir beide jetzt schon am Ende unserer Projektvorstellung und darf jetzt gleich um Kommentare, Fragen, Anregungen und auch konstruktive Kritik von unseren beiden Gästen bitten.
Vielleicht soll ich gleich beginnen? Ja? Also ich freue mich sehr über die Gelegenheit, hier zu diesem Projekt Stellung zu nehmen und es ist ja im Grunde, wie Sie ja auch jetzt gesehen haben, bei der Präsentation ist es ja vielleicht auch mehr eine Projektpräsentation als eine Buchpräsentation. Ich meine, das Buch, ich finde das Buch sehr, eben auch sehr handlich. Ich wollte im Grunde auch ganz dasselbe sagen zum Buch, das, was jetzt schon erwähnt worden ist, dass es eigentlich eine gute Orientierung bietet, dass es eigentlich eine gut gelungene Kombination zwischen Text und Bildmaterial ist und dass es eben einen spannenden, einen gelungenen Katalog zu dem Projekt, ein guter Katalog zu dem Projekt ist. Aber in dem Sinn würde ich sagen, kann man jetzt sozusagen wenig, also außer das Darstellerische, würde ich sagen, es kann ich als Historiker jetzt wenig jetzt zu dem Buch selbst sagen. Es ist Frage, inwieweit das Format gut angenommen wird von Ihnen allen. Ich kann nur sagen, ich habe es sehr gut angenommen und ich würde deshalb auch lieber sozusagen meinen Kommentar eben so auf das Projekt beziehen, das ja eben sozusagen dem Buch zugrunde liegt. Und ausgehen jetzt von deiner Bemerkung über das, sozusagen, dass es ja im Grunde ein aktuelles Projekt ist. Mhm. Es ist ein Projekt über Linz im Nationalsozialismus, du hast gesagt, es geht ja eigentlich sozusagen ums Aktuelle. Mhm. Und ich denke, das, was daran aktuell ist, lässt sich aus meiner Sicht irgendwie sozusagen auf zwei unterschiedliche Punkte, Themen beziehen. Und da würde ich auch ganz gerne eben sozusagen nachfragen dann schon jetzt, ob das aus eurer Sicht auch so gesehen wird oder ob ihr andere Bezüge hier im Blick habt. Die beiden Bezüge, die für mich präsent sind, ist einfach mal so der ganz offensichtliche Bezug zu der aktuellen politischen Diskussion. Ich meine, das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen ja, denke ich, alle mitverfolgen können. Selbst diejenigen, die nur sporadisch die oberösterreichischen Nachrichten konsumieren, wie ich, sind auch nicht ganz sozusagen unbeschadet davongekommen. Es gab zumindest in den letzten Tagen eine intensive Diskussion darüber, wie man jetzt diese Linz 09-Projekte, die historischen Projekte, vor allen Dingen die zum Nationalsozialismus, eben bewerten sollen. Ist es jetzt einfach schon viel zu viel Nationalsozialismus? Ist es das Falsche zum Nationalsozialismus? Ist es im Grunde noch zu wenig? Und tatsächlich finde ich in dieser Diskussion eben gleichzeitig diese beiden Positionen, die sich im Grunde wechselseitig ausschließen, nämlich die eine Position zu sagen, es gibt schon viel zu viel und das viel zu viel zeigt sich dann halt auch in der öffentlichen Berichterstattung, dass Linz sozusagen auf diesen Aspekt jetzt reduziert wird. Aber gleichzeitig, wenn man sich die Diskussion ansieht, etwa über die Ausstellung im Schlossmuseum, dann ist es wieder so, dass im Grunde so eine Schlossmuseumsausstellung gar nicht machbar ist, weil sie auf einer falschen Ebene ansetzt und die Leute eben noch gar nichts wissen. Sie bringen nichts mit. Das heißt, es gibt im Grunde viel zu wenig Wissen und viel zu wenig Bewusstsein über die Zeit des Nationalsozialismus und deshalb müsste man ja an sich mehr machen, aber offensichtlich stört das auch, wenn mehr gemacht wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist es vielleicht weniger so eine Frage von mehr oder weniger, sondern ist es die Frage, das Richtige oder Falsche. Mhm. Macht man, sozusagen muss man eben versuchen, neue Wege der Vermittlung von Wissen und Bewusstsein zu finden, um Leute mehr jetzt wieder sozusagen reinzuziehen. Vielleicht eben auch Vermittlungswege, die jetzt nicht Bücher sind, damit meine ich jetzt, will ich jetzt nicht sozusagen das kritisieren, sondern das, womit ich mich auch als Historiker eigentlich hin und wieder auch ausdrücke, dass man ein Buch schreibt, das halt dann offensichtlich eben relativ wenig Leute lesen, dass man halt dann PowerPoint-Präsentationen macht, die von relativ wenigen Leuten angesehen werden und wenn sie sie ansehen, vielleicht auch nicht mit sehr viel Aufmerksamkeit verfolgt werden, dass man Schautafeln aufstellt, wo die Leute dann vorbeigehen. Das heißt eben so die konventionellen Ausdrucksmittel, die man eben so als Historiker oder ich als Historiker, an die ich denke, scheinen ja irgendwie nicht so richtig gegriffen zu haben. Und da finde ich eben dieses Projekt in situ, aber eben auch das andere mit dem Brückenkopfgebäude unter uns, eben ein ganz spannender neuer Weg, wie man versucht, Leute jetzt mit dieser Frage zu konfrontieren. Und zwar so, dass sie eben vielleicht nicht dran vorbeigehen können, weil man eben nicht sozusagen von der Tafel wegschaut, sondern eben, weil es vor einem ist, weil es am Boden ist. Und das finde ich mal so vom Format her eine spannende Verlagerung und insofern auch eine interessante Art und Weise, vielleicht auch diese Diskussion darum, ob es zu viel oder zu wenig ist, immer auf eine ganz neue Ebene zu setzen und zu sagen, es ist vielleicht einfach sozusagen die Notwendigkeit, eine andere Vermittlung zu versuchen. Und das, finde ich, würde für mich durchaus eben hier Teil von so einer anderen Vermittlung sein. Aber die Frage, die sich dann stellt, ist ja, wenn es jetzt um Vermittlung geht und dann letztlich auch um Vermittlungseffizienz, stellt sich die Frage, gibt es am Ende von dem Projekt dann auch einen Versuch, zu evaluieren, ob das gegriffen hat, wie es angenommen worden ist, ob es dann tatsächlich eben auch etwas verändert hat. Also die Hoffnung besteht, aber das wäre so meine Frage mal an die Projektleitung und auch meine Frage an Sie, wie Sie das wahrnehmen, ob es für Sie auch in Ihrer Auseinandersetzung hier mit diesem Projekt, in der Konfrontation mit diesem Projekt, ob für Sie das auch so ein Erfahrungsspruch ist, immer eine ganz neue Erfahrung im Umgang mit Geschichte, der für Sie positiv erlebt werden. Und der zweite Punkt, den ich hier ganz kurz ansprechen möchte, ist eben das, was hier vermittelt wird. Das finde ich eben auch spannend, weil es ist ja in der Tat so, wenn man sich jetzt auf eine neue Art und Weise mit dem Nationalsozialismus jetzt nicht nur als politisches System, sondern eben auch als Soziales, als Erfahrungsraum, als Handlungsraum auseinandersetzt, dann gibt es ja eigentlich keinen Ort, der nicht davon betroffen ist. Da stellt sich die Frage nach der Auswahl der Orte und das fand ich auch sehr gut balanciert, eben Täter- und Opfergeschichten eben zu präsentieren, unterschiedliche Opfergeschichten, unterschiedliche Situationen zu präsentieren, die halt in vielfältiger Weise eben auch die Logik dieses Systems auch veranschaulichen. Eben eine Logik, die eben auch die einfach nicht sozusagen mit Dichotomien erfassbar ist. Also was ich zum Beispiel interessant fand, ist etwa die Geschichte, glaube ich, habe sie mir hier aufgeschrieben, war das glaube ich die Nummer 17. Für die Glücklichen unter Ihnen, die schon ein Buch gekauft haben, kann ich Ihnen jetzt auch die Nummer sagen. Ich glaube, es ist die Nummer.
Um 13 Euro.
Wenn ich es jetzt finde, also das ist ja. Die Nummer 31 ist es. Das fand ich immer, war eine für mich sehr spannende Geschichte über eine ukrainische Jüdin, die flieht, die sich dann unter falschen Namen als Fremdarbeiterin registrieren lässt, nach Linz kommt, hier im Arbeitseinsatz sich befindet und dann jetzt nicht vom nationalsozialistischen Zwangsapparat, auch nicht von der Bürokratie, auch nicht von den Österreicherinnen und Österreichern hier denunziert wird, sondern aus dem eigenen Umfeld der Zwangsarbeiterinnen eben denunziert wird als eine, die eben nicht dazugehört, weil sie eben bildungsmäßig nicht dazugehört, wie man dieser kurzen Geschichte entnehmen kann. Also das ist jetzt nicht einfach so, dass es eben sozusagen die unterdrückten Zwangsarbeiter und die anderen gibt, sondern es ist eben auch diese Art von Kommunikation über Lebensstrategien, Ressourcen, in sozusagen Versuche eben in Konflikten Autoritäten einzubeziehen, um hier irgendwie sozusagen gegen den anderen realisieren zu können. Das sind eben sozusagen Strategien, die in unterschiedlichen Bereichen stattfinden, die auch unter den Zwangsarbeitern stattgefunden haben. Und das, was ich damit sagen will, ist, das, was ich hier spannend finde, ist, dass es keine sozusagen dichotomische Struktur ist, sondern dass es eben ein Versuch ist, die Unmenschlichkeit von einem System vor Augen zu führen, das eben gerade auch auf diese ganz menschlichen Kommunikationen versucht, die zu nutzen, um eben hier ein ganz brutales Repressionssystem aufzubauen, durchzusetzen. Etwa auch diese Geschichte mit dem jungen Mädchen, das mit 11 Jahren halt die Nachbarn beim Feindsender hören, irgendwie das zuhört und dann darüber spricht. Aber eben nicht das drüber sprechen, ist natürlich das drüber sprechen wird zum Problem, weil das drüber sprechen eben in dem Fall nicht dazu führt, dass die Eltern sagen, ja, meine Güte, jetzt na, hören die schon wieder so einen Schweinkram, sondern dass die sagen, jetzt na, gehen wir zur Gestapo und dann hat das für die ganz erhebliche Konsequenzen. Und das ist eben, das finde ich eben spannend, dass eben hier so ganz viele Geschichten erzählt werden, die diesen die vielfältigen Dimensionen in diesem unmenschlichen Repressionssystem eben transparent machen. Eben auch die Art und Weise, wie eben Soziabilität, soziale Kontakte instrumentalisiert werden oder eben auch zum Problem gemacht werden. Nächstenliebe zum Problem wird. Ganz einfache Formen von Nächstenliebe. Jemanden, der barfuß im Schnee arbeitet, Socken zuzuwerfen, führt eben zur Inhaftierung einer Ordensschwester. Und das sind eben diese alltäglichen Formen der Präsenz des Nationalsozialismus. Das finde ich eine ganz interessante Linie, die für mich ganz spannend war. Und denke ich, die dann einfach auch in der Konfrontation in der Stadt zeigt, wie vielfältig, in welcher vielfältigen Verzweigungen hier dieses System präsent war, eben in die Familien eingedrungen ist, in soziale Beziehungen eingedrungen ist, eben auch so Beziehungen zwischen der Wirtstochter und den Stammgästen letztlich sozusagen zersetzt hat. Ja, und das denke ich, das ist ganz spannend. Und der letzte Punkt, das was mich eben als jemand, der sich für Informationsprozesse in der Verwaltung interessiert, was natürlich auch spannend ist, ist so dieser Stencil da vorm Rathaus, vorm Krankenhaus. Das, was eben hier so diese alltäglichen Praktiken der bürokratischen Erfassung, das ja eigentlich Teil eben des Verwaltungsbetriebs ist, die eben auch eine ganz bestimmte Bedeutung gewinnen. Wenn man eben jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger erfasst und sie dann dadurch aber auch greifbar macht. Und dieses Erfassen und dadurch greifbar machen, das kann natürlich auf unterschiedliche Weise geschehen. Man kann das eben als Teil eines Arbeitsauftrags machen oder wie das eben auch hier nachgewiesen wird. Man kann das mit einer gewissen sozusagen Identifikation, Begeisterung, auch sozusagen mit einer sozusagen Freude an dem Ziel machen.
Vielleicht erkläre ich noch kurz für diejenigen, die das Stencil nicht kennen oder die Geschichte. Also es geht da um so die Erfassung einer oder die Erstellung einer Liste von Rasse Juden und diese Liste wurde dann also die Grundlage eben für die Verfolgung der Linzer Jüdinnen und Juden. Also hat also ganz massive Folgen.
Und damit möchte ich eigentlich jetzt auch zum Schluss kommen und nochmal den einen Gedanken aufgreifen, mit dem ich begonnen habe, nämlich die Frage eben nach der Aktualität. Und mir ist das eben, als ich das mir überlegt habe, wie man das vielleicht zusammenbringen kann, ein Essay von Franz Opel eingefallen, den ich vor ein paar Tagen gelesen habe, wo er sich eben mit diesem Problem auseinandergesetzt hat. Er hat versucht, eben seine Arbeiten zu 1934, jetzt zum Nationalsozialismus und zu seinen neueren Arbeiten, die nächsten Projekte, irgendwie zusammenzubringen, hat dann überlegt, sozusagen eine Kernaussage, die mir jetzt in den Sinn gekommen ist, wieder war, es ist eben sozusagen vielleicht gar nicht so entscheidend, auf welcher Seite dass man ist, es ist entscheidend, wie man sich dort verhält. Es ist nicht so entscheidend, ob man jetzt sozusagen, ich meine, natürlich ist es entscheidend, das soll jetzt keinesfalls das kleingespielt werden, es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich als Zwangsarbeiter eingesetzt bin oder ob ich in der Gemeinde hier Akten erfasse. Aus einer mehr philosophischen Perspektive ist es aber entscheidender, wie ich mich dort verhalte. Ob ich mich dort distanziere, ob ich mich nach bestimmten sozusagen auch ethischen, moralischen Prinzipien verhalte oder ob ich mich anders verhalte. Und ich denke, das ist mir auch eingefallen als so diese Art von Aktualitätsbezug, weil es eben auch sozusagen Fragen stellt, die in ganz neuen, eben auch neuen politischen, gesellschaftlichen Zusammenhängen auch wieder ihre Relevanz entfalten. Und das ist auch das, was eben Franz Opel damit angesprochen hat. Und das würde ich jetzt sozusagen im Abschluss eben nochmal zurückgeben hier an die beiden Projektleiterinnen, ob das eben sozusagen auch ein Aktualitätsbezug war, den ihr im Auge hattet.
Mhm. Mhm. Ja, danke. Ich bitte jetzt gleich noch den Rainer Schönborn auch um seinen Kommentar zum Buch respektive zum Projekt.
Ja, nachdem er jetzt schon einen leichten Überblick hat, so einen Querschnitt über die Projekte, glaube ich, dass es gut ist, wenn ich sozusagen versuche, in die Rezeption, also wie das die Menschen wahrnehmen, ein bisschen einzusteigen. Und da gibt es sozusagen, nachdem es ja keine Ausstellung ist, also keine klassische Ausstellung, kann ich mir nicht in die Ausstellung stellen und zuhören, wie es wahrgenommen wird, weil die Menschen, die dort treffen alleine oder halt mit der Freundin, mit dem Freund oder in kleinen Gruppen auf diese Stencils und sehr verteilt. Es gibt natürlich eine Rezeptionsebene, die eh schon kurz angesprochen ist, und das ist das vor einer Woche. Es ist das erste Mal, was ich mich erinnern kann, dass ein Kulturprojekt geschafft hat, dass nicht nur den Titel der Oberösterreichischen Nachrichten hat, sondern also drei Viertel der Titelseite und eine ganze Seite zusätzlich, und es hat einen bestimmten Tenor. Ich habe bis jetzt einen Adolf Hitler noch nicht auf der Titelseite Oberösterreichischen Nachrichten gesehen. Also ich versuche jetzt einmal sozusagen, es ist die Ankündigung sozusagen für eine Diskussion, die sich für eine Qualitätszeitung gehört, ist ein Fragezeichen dahinter und steht über 3 links 09 im Schwerpunkt Nazizeit, diskutieren Sie mit dann. Das ist aber eigentlich nur die Einleitung auf der Titelseite ein bisschen dick. Und dann steht eine Seite von Professor Sandgruber, ist auch nicht untypisch, dass man einen Professor heranzieht, um rechtsradikalen Schmutz zu verbreiten. Wenn ich es versuche, drei Sätzen zusammenzufassen. Das Wesentlichste ist, dass er sagt, die Historiker-Community, die Professorenkriege, hat Linz perfekt aufgearbeitet, was den Nationalsozialismus betrifft. Hast du auch schon angesprochen, stimmt. Also ich schon mehrmals angesprochen, ich glaube auch, dass die best aufgearbeitete Ding ist. Durchschnittlich hat so ein Buch, das ist schon eine Massenauflage, 2000 Stück, die wissen schon, ich glaube, dass das wahrscheinlich auch 2.000 bis 3.000 Leute lesen werden im In- und Ausland. Die anderen Bücher, die ich auch zu Hause habe, so eine Latte, wenn man die Herausgaben sowohl vom Archiv der Stadt Linz als auch vom Landesarchiv und von der Universität zusammennimmt, schätze ich, dass das Buch durchschnittlich 500 Leute gelesen haben. Und, also vielleicht, ich weiß nicht, das ist sozusagen eine persönliche Einschätzung, im Wesentlichen Fachpublikum. Also ich bin sehr interessiert an dem Thema, ob alle zu Hause, ob vielleicht 40% von dem Konvolut gelesen, und ich glaube, ich habe relativ viel gelesen. Der Professor Sandgruber sorgt sich dann darüber, eigentlich sei damit die Tätigkeit erledigt, und jetzt wird nämlich der Nationalsozialismus auf die Straße getragen. Was hat das für also die Kritik am Nationalsozialismus. Und der hat zwei Kernaussagen. Das Ausland wird daraus seine falschen Schlüsse ziehen, Linz sei die Hauptstadt des Nationalsozialismus. Was heißt das? Also es geht offensichtlich bei der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus nicht darüber, dass man sich auseinandersetzt, sondern es ist eine virtuelle Auseinandersetzung, deren Ziel eigentlich die Wahrnehmung von ausländischen Presse, also er geht nicht einmal auf die Besucher ein, sondern die ausländische Presse könnte dadurch glauben, dass Linz besonders nationalsozialistisch infiltriert wäre. Und er warnt auch, es hat auch eine Auswirkung auf die lokale Bevölkerung. Er kündigt nämlich an, dass bei den nächsten Wahlen im Herbst wegen dieser Projekte die FPÖ an Stimmen dazu gewinnen wird. Also das heißt, keine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, wenn dann in akademischer Öffentlichkeit, sonst steigt die FPÖ. Ich kann ihm nur gratulieren, seine Einsetzung wird zustimmen, die FPÖ wird gewinnen. Die Frage ist nur, ob sie deswegen gewinnt, wegen dieses Projektes oder des zweiten Projektes, das er kritisiert da am Hauptstadtfassade. Also ich halte sowas für eine reale Katastrophe und für reine Demagogie, wobei sozusagen der Sieg von ihm sichergestellt ist und wobei ich sage, es ist in Kumpanei mit den oberösterreichischen Nachrichten, weil auch wenn die Debatte sozusagen aufgefordert wird im, auf der Internetausformung der Nachrichten seine Meinungen abzugeben, also ich habe mich ziemlich geärgert über den Artikel, aber das, dass ich da auf Seite 248 vom Internetplattform Ahnungen Rülpser abgibt, das interessiert mich nicht. Wenn zuerst einmal sozusagen eineinhalb Seiten samt Titelseiten klar vorgelegt wird mit einer klaren Position. Ich meine, es würde sich lohnen, aber das vielleicht nur zu einem späteren Zeitpunkt, auf die Projekte einzeln einzugehen. Was das Projekt, und das ist auch schon kurz angedeutet worden, ja leistet, ist versucht, meiner Meinung nach gut geglückt, aber es versucht vor allem diese große Kluft zwischen sehr guter, vollständig oder vollständig ist nie, aber sozusagen Aufarbeitung der, durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Nationalsozialismus zu dem hin, das aber keiner lest, sozusagen, zu dem hin, dass die durchschnittliche Linzer Bevölkerung mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen natürlich nicht in seiner Breite, sondern zwangsweise verkürzt zu konfrontieren. Und da muss ich sagen, sage ich, die Konfrontation, es ist, mir ist überhaupt kein Text aufgefallen, wo drinnen steht scheiß Nazi oder rechte Banden, sondern es stehen ganz nüchtern, stehen Sätze von Vorfällen dort. Also insofern, nachdem ich davon ausgehe, und ihr auch gesagt habt, dass das nicht einmal ihr sozusagen diese wissenschaftliche Aufarbeitung gemacht habt, sondern der Professor Sandgruber zum Beispiel, der auch hinten in der Bibliografie auch zitiert ist, nehme ich mal an, dass das korrekte Tatsachen sind. Und offensichtlich ist man aber der Meinung, und nicht nur er, sondern auch die österreichischen Nachrichten und viele andere, dass die Menschheit nicht reif dazu ist, damit konfrontiert zu sein. Also vielleicht nur ein letzter Gedanke. Es wird ja auch lang und breit, also diesem objektiven Blick habe ich eh jetzt sozusagen gesagt, aber es wird auch sozusagen lang abgehandelt, ob Linz stärker vom Nationalsozialismus infiltriert gewesen wäre oder vom Nationalsozialismus profitiert hätte als andere Städte. Und er kommt zum eindeutigen, wissenschaftlich nicht haltbaren Schluss, ich will ja gleich sagen, wo es nicht haltbar ist, dass Linz eine Stadt wie Haslach oder Rohrbach sei, in Bezug auf den Nationalsozialismus. Ich muss dazu sagen, ich glaube, in Linz hat es nicht mehr Nazi gegeben als in Graz. Also da stimme ich vollkommen mit ihm überein. In Rohrbach hat es wahrscheinlich ein bisschen weniger gegeben, weil das christlich-soziale Lager stärker war. Der Katholizismus ist auch sozusagen kein Widerstand gegen konservatives und auch teilweise auch rückschrittliches Gedankengut, sehr oft aber gegen antiklerikale nationalsozialistische Aspekte. Linz ist aber, hat trotzdem eine Besonderheit, die, und da irrt der Kollege Sandgruber sehr kräftig. Linz ist eine der wenigen Städte in Europa, wo ich behaupte, die Kriegsschäden waren geringer als der Nutzen. Linz profitiert vom Nationalsozialismus und nicht in der Aussage, so wie langläufig gerülpst wird, aber der Hitler hat einen Autobahn gebaut, sondern ich wäre tatsächlich auf eine wissenschaftliche Expertise gespannt, die ich nicht kenne, vielleicht hat sie ja gemacht, dass man sozusagen untersucht, die volkswirtschaftlichen Gewinne, die die Stadtgemeinde Linz gehabt hat und die mit den volkswirtschaftlichen Schäden, nämlich zum Beispiel Bombenschäden, hat, und ich behaupte, Linz hat gewonnen. Also, das heißt nicht, dass ich deswegen für den Nationalsozialismus bin. Natürlich ist es ganz grauslich, weil sozusagen 90% verloren hat, aber es ist eine besondere Last auf Linz, sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, weil das will ich auch noch gleich sagen, ist mir auch noch ein Bedürfnis, weil das immer gern als Provokation in den Raum wirft. Linz, die Voestalpinik, die Chemie, die EBG und die anderen Betriebe, die im Nationalsozialismus gebaut wurden, wurden nicht in der Nazi-Zeit, wie es die Sozialdemokraten immer beteuert haben, insbesondere die Betriebsräte der Voest, wir haben es aus Schutt und Asche aufgebaut. Wesentliche Teile der Produktionsanlagen der Großindustrie in Linz waren nicht zerstört. Und das heißt, viel von dem Wohlstand, auf dem Linz in der Nacht, also unmittelbar nach dem Krieg aufbauen hat können, sind Relikte des Nationalsozialismus, ebenso wie beim Wohnbau. Und das stimmt für sehr wenige Städte im deutschsprachigen Raum. Im nicht-deutschsprachigen Raum stimmt es nirgends, weil die haben nur die Kriegsschäden gehabt, natürlich vom Nationalsozialismus. Also die Ukraine ist flachgelegt worden, Russland ist flachgelegt worden, große Teile von Frankreich sind flachgelegt worden und haben nichts profitiert. Okay.
Ja, vielen Dank an Peter Becker und an Rainer Zentrum. Möchtest du gleich einmal auf was antworten? Oder? Ich würde ganz gern was sagen sozusagen zu dem Thema Evaluieren respektive Rezeption dieses Projekts. Vorneweg, also dieses Projekt ist natürlich auch eine Art von Experiment. Also es ist sozusagen eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Kunst, die wir hier einfach auch einmal als Format ausprobiert haben. Also wir sind sozusagen selber gespannt, auf welchen Prozess wir uns da eingelassen haben. Und ich würde sagen, dass die Ebene der Auseinandersetzung und Rezeption, wie sie derzeit in den oberösterreichischen Nachrichten stattfindet, eben nur eine Rezeption-Ebene ist. Also Dagmar Höss hat während dem Sprehen selber natürlich sehr viele unmittelbare Reaktionen sozusagen miterlebt. Wir haben sie aber auch anderweitig miterlebt, einfach durch empörte Anrufe, aber auch durch Hinweise. Wir finden das ein tolles Projekt. Also es kommen sozusagen auch auf informellen Weg sehr viele unterschiedliche Rückmeldungen einfach an uns. Vielleicht gibst du nur kurz einen Bericht wieder, wie es während dem Sprehen ergangen ist, weil ja gerade dieses Sprehen ja auch was sehr Subversives hat und sozusagen das alleine auch schon einfach auf Interesse stößt.
Vielleicht noch ergänzend, was du gesagt hast, also diese Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen, also jetzt in unserem Fall hat mich auch erstaunt, also gerade zum Beispiel in der Textproduktion, oder? Wenn ich jetzt einen Text produziere oder einen Text verkürzen will, eine Geschichte in einen Text fassen will, dann machen das Wissenschaftlerinnen so und Künstlerinnen oder Kunstvermittlerinnen oder Kuratorinnen vielleicht anders. Und sozusagen da einen Weg zu finden, sozusagen, dass man eine gemeinsame Sprache findet, die eben nicht jetzt sozusagen, wie Künstler halt arbeiten, frei jeder, also ich kann einfach etwas in den Raum stellen und behaupten und muss mich nicht darum kümmern, stimmt das jetzt, sondern ich kann das auch mal einfach sozusagen als Irritation, Konfrontation irgendwo in die Welt setzen. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive kann ich das natürlich nicht. Und sozusagen da eine gemeinsame Sprache zu finden, das habe ich, also für mich war das ein total spannender Lernprozess in gewisser Weise. Zu den Sprehungen selber, also die waren wirklich total unterschiedlich. Ich meine, es hat ein bisschen schon angefangen, wenn wir das nachts fotografieren wollen. Das ist dort ein, also Sie haben ja vielleicht in manchen Fotos gesehen, da gibt es sozusagen so Lichteffekte, die jetzt nicht natürliche Lichteffekte waren, also es gibt nicht so eine radikale Straßenbeleuchtung in Linz, sondern, also wir sind ja teilweise da spätes Nachts unterwegs gewesen, sondern wir haben halt sozusagen mit so verschiedenen mit einer Überblendungstechnik und mehreren Blitzen gearbeitet und das hat man, was finster ist drinnen, teilweise in den Wohnungen bemerkt. Und ist dann unter anderem, hat er mal beim Fenster rausgeschaut, gelegentlich ist man auf die Straßen gekommen und hat da sozusagen uns verhört, was wir da tun und warum wir da sind und was wir da eigentlich genau fotografieren oder so. Also das waren eher nur die harmlosen Sachen. Es hat aber dann für mich sehr massive, also mich hat es ehrlich gesagt überrascht, wie massiv die Reaktionen beim Sprayen auf der Straße dann tatsächlich waren. Also man hat ja, Sie müssen sich das vorstellen, also mich als Nicht-Historikerin, oder? Ich habe sozusagen in der ersten Konfrontation mit diesen Geschichten, war ich zum Teil sehr betroffen, sehr berührt, wie es wahrscheinlich den meisten Menschen geht, die diese Geschichten lesen oder hören. Im Auseinandersetzen dann, in der Textarbeit, in der Verkürzung der Geschichte, hat man so einen gewissen, ich sage es jetzt einmal unter Anführungszeichen, Gewöhnungseffekt, oder? Also wenn man zum 20. Mal diese Geschichte liest und den Text nur mal korrigiert oder so, dann betrifft ihn das natürlich nicht mehr in der Stärke. Und irgendwann, so kurz vor Beginn der Sprayungen Anfang März, habe ich so für mich mir mal so notiert, okay, eigentlich vielleicht hätten wir das Projekt ruhig nur ein bisschen radikaler machen können. Also es ist mir eigentlich sozusagen fast ein bisschen harmlos vorgekommen im ersten Moment. Und nach dem ersten Tag Sprayen habe ich meine Meinung komplett revidiert. Weil es wirklich bei jeder einzelnen Sprayung hat es Reaktionen gegeben. Die sind gegangen von, die Leute sind stehen geblieben, haben das gelesen, haben gefragt, was das ist sozusagen warum wir das machen, wo das nur überall ist und haben dann begonnen selber zu erzählen. Also gerade die älteren Menschen von eigenen Erfahrungen, von sogar Geschichten ergänzt teilweise. Gerade im Innenstadtbereich war das sehr häufig so, dass Leute schon sehr viel gewusst haben. Aber so quasi die Oppositionsseite waren dann wirklich massivste antisemitische Äußerungen. Also das hat mich besonders überrascht. Ich habe eher mit rassistischen Äußerungen gerechnet, aber sozusagen mit so einem starken, also offenen Antisemitismus, da war ich ehrlich gesagt selber irgendwie perplex. Und bis hin halt zu, wie soll man sagen, dem Versuch, uns daran zu hindern, überhaupt die Schablonen aufzulegen, weil das ja jetzt ein Hausbesitzer kam herausgestürmt und hat gemeint, nein, das ist sein Haus und da wird sicher nichts hingesprüht. Ja, sozusagen, also das war so quasi die Bandbreite von bis die Reaktionen gegangen sind, aber es hat eigentlich keine einzige Sprayung, wenn ich mich jetzt auf die Schnelle erinnert, gegeben, wo es überhaupt keine Reaktion, wo niemand stehen geblieben ist, wo niemand kommentiert hat, niemand was gesagt hat, geschimpft hat, erzählt hat, etc.
Vielleicht sollten wir auch noch ergänzen, dass sozusagen ein Auswahlkriterium der Orte war natürlich auch dann die Frage der Eigentümerschaft. Also sprich, haben wir von der Stadt Linz bzw. vom Land Oberösterreich die Möglichkeit gehabt, dort wirklich auch zu sprayen. Das heißt, diese Orte mussten alle genehmigt werden und haben alle einen Amtsweg passiert, während zum Beispiel Orte, die einfach auf Privatstraßen verortet sind, ja, und die sind einfach rausgefallen, auch aus unserer Liste, weil wir auch aus zeitlichen Gründen nicht einzelnen Straßengrundbesitzern sozusagen mit denen das Gespräch suchen konnten.
Einzige Ausnahme war vielleicht die ÖBB.
Ja, Ausnahme war die ÖBB, wo zwei Sprayungen auch sind am ÖBB-Gelände. Ja, zur zweiten, glaube ich, wichtigen Anmerkung über die aktuelle politische Relevanz. Also ich denke, dass anhand dieses Projekts und der vielen Fallbeispiele, die dort aufgezeigt werden, einfach sich ganz viele aktuelle Brücken schlagen lassen zu Problemen, die diese Stadt jetzt auch bewegen. Also sei das jetzt eben sozusagen, sei das Antirassismus, sei das Antisemitismus. Also man merkt auch, dass das Projekt einfach, wie soll ich sagen, Gespräche initiiert, die sonst einfach nicht stattfinden würden. Was jetzt eine wirkliche fachliche Evaluierung betrifft, glaube ich, fehlen auch irgendwie die wissenschaftlichen Methoden ein bisschen, weil das ist ja auch das, was man sich von jeder Ausstellung irgendwie wünscht. Ja, dass sozusagen irgendwie mal einen Ausstellungsbesucher, eine Ausstellungsbesucherin vorher irgendwie abscannt und dann irgendwie gerne wissen möchte, was passiert mit der Person nachher. Also da fehlen einfach ein bisschen die Methoden. Wäre aber sicher noch ein guter Punkt, das auch noch anzudenken, wie man das noch besser fassen könnte, genau diese Dinge im zwischenmenschlichen Bereich, die sich gerade aufgrund des so massiv öffentlichen Charakters dieses Projekts einfach abspielen. Also sind wir auch für Anregungen nach wie vor offen und dankbar. Also vielleicht kann man ja noch auch was starten in diese Richtung. Sowas haben wir am Anfang überlegt, ist aber natürlich wahnsinnig schwierig, weil sowas eine Redaktion braucht, weil es sonst einfach falsch genutzt wird. Und also genau diese Foren gibt es eigentlich eh bei den Tageszeitungen, wo man eben genau das dann liest. Ja, dann, wir brauchen, dann müssen wir ja die Autobahn auch markieren. Ja. Also ich denke, so eine Form kann es eben irgendwie auch nicht sein.
Wobei, ich muss sagen, also ich habe mir, weil ich wenig Zeit gehabt habe, habe ich die Zwergen-Evaluierung gemacht. Ich habe mir einfach genau dreiviertel Stunde zu Alfons Denzel hingestellt und habe einfach geschaut, ob die Leute es registrieren. Und das hat mich sehr überrascht. Es bleibt jeder 20. oder sowas stehen und lest es. Also diese Aufenthaltsdauer von 15 Sekunden oder so. Aber der Text ist auch so, dass ich in 15 Sekunden begreifen kann. Und ich würde sagen, also ich schätze so zwischen jede 20. Und das halte ich für gigantische Rezeption. Für das nämlich, dass ja schon seit 14 Tagen oder so, 3 Wochen fast da ist. Also das ist sozusagen, ist nicht mehr das erste Erschrecken. Vielleicht für manche oder so, dass da was hingesprengt ist, aber sozusagen viel gerade in der Innenstadt sind ja schon mehrmals drüber gerannt und ich habe keine Ahnung, was die Leute dann denken aufgrund von dem. Die zweite Beobachtung, distanzierte, die ich noch wahrgenommen habe, ist das, dass wenn 2 oder 3 mitsammen das lesen, dass sie nachher was reden. Ich habe aber nicht kein Abhörgerät einschalten, was reden, aber eigentlich denke ich mir, dass das geredet wird drüber, also jetzt über die 5 Zeilen, Satz in der Regel, oder? Also der Textblock, ist heute für einen Fortschritt, selbst wenn ein Blödsinn geredet wird. Und ich halte gerade die Stärke von dem Projekt drinnen, dass ganz schnell erfassbar ist und dass die zuerst eh schon irgendwie darauf hingewiesen hat, dass eben nicht die besonderen Schrecken des Nationalsozialismus betont. Also da im Buch dann natürlich schon, wenn der Text ein bisschen weitergeht, dass ich beim Kaltenbrunner, dass ich wie viele Millionen sozusagen er ins KZ geschickt hat oder der Eichmann. Aber das meiste sind einfach tatsächlich Alltagsgeschichten. Und da hat er sozusagen der Kollege Sandgruber recht. Diese Geschichten, die Sie da stehen, können in jeder österreichisch-deutschen oder von den Deutschen besetzten Stadt in Hosloch oder in Paris stehen. Und das ist aber meiner Meinung nach die Stärke des Projekts, dass es nicht ein Projekt ist im KZ Mauthausen, sondern dass man sagt, da in dem Haus, da hat einer das Vorrat geklagert. Ja, das ist ja ganz was Banales, hat ja Vorrat gefeiert. Jetzt vor 5 Jahren verurteilt, weil ich, und der Oberlandesgerichtsrat Eipeldauer haben dann zum Tode verurteilt. Also da hätte nur eine ganz eine minimale Frage, Kritik, lieber Fragen stellen, wenn ich eine Kritik mache. Also sozusagen ein bisschen zu wenig in die Geschichten, ich habe jetzt nicht genau einen Überblick, aber sozusagen kommt man die Kontinuität vor. Also es gibt an 2 Stellen, wird die Kontinuität vorher, nachher dargestellt. Das ist Kontinuität nachher Richtung VDU, was auf der Hand liegt. Zweitens Kontinuität von hohen Beamten nachher den. Aber wenn ich jetzt schon Oberlandesgerichtsrat, Vorstand, Apple da genannt, dann geben wir natürlich Kontinuitäten Richtung Sozialdemokratie ab. Also ist sozusagen nur sehr allgemein, kommt es einmal vor, Ständestaat und Teile der Sozialdemokratie, Funktionäre haben sich dem Nationalsozialismus zugewendet, aber diese Kontinuität gibt es natürlich ganz stark in der vom Nationalsozialismus auch Richtung Sozialdemokratie, kommt, kann ich mich nicht erinnern, und auch nicht Richtung christlich-soziale, egal ÖVP oder Kirche. Also sozusagen bei der Kirche gibt es den Hinweis beim Jägerstädter, dass er beim Bischof war und dann heimgeht und zu seiner Frau sagt, 40 Jahre oder sowas. Aber da gibt es natürlich, also bei beiden Großparteien des Zentrums, würde ich mal sagen, gibt es natürlich also auch gut mit Namen zu unterfütternde Kontinuitäten. Also, und da weicht es meiner Meinung nach ein bisschen sozusagen auf die Beamtengabe, die dann in der SPÖ oder wo man dazu fantasieren kann, wenn einer dann 1950 Magistratsdirektor wird, dann kann man sich schon dazu denken, wenn er H-Punkt heißt, dass das ein sozialdemokratischer Magistratsdirektor gewesen sein könnte, aber kennt man durchaus auch schreiben nicht, weil ich die Sozialdemokratie oder der ÖVP mal ans Bein pinkeln will, sondern auch das lässt ja nur erst verständlich machen, warum da immer herumgeeiert wird mit solchen Themen und ganz banal das Wurmprojekt mit die Stenzel. Das möchte ich dazu sagen. Wann ist das zu viel? Ich glaube schon, dass es zu viel sein kann. Zu viel ist dann, wenn es jedem am Arsch vorbeigeht. Also wenn die Leute drüber gehen und das interessiert sie nicht. Also, und das ist ganz einfach bei so einem Projekt. Ich kann einfach drüber gehen, ich kann eine Sekunde hinschauen und man denkt, watch else. Also es ist ja nichts, was mich aggressiv anspricht, sondern ich kümmere mich. Also wenn es dasselbe Projekt macht, wie war das 1340 bis 1350 in Linz, dann, wenn ich viel Zeit habe und mir ganz spannende Sachen ausgrabt, dann interessiert es mich vielleicht. Aber sozusagen, der Bäcker ist zum Bäckerschnupfen geschickt worden, also wenn der 65 Stencils macht, über das, dann interessiert es wahrscheinlich niemanden, aber es gibt auch keine Aufregung drüber, weil es jedem wurscht ist. Und in dem Moment muss das jedem wurscht ist, ist zu viel.
Ich würde jetzt vielleicht auch ganz gern die Gelegenheit nutzen, um sozusagen auch den Diskussionskreis noch zu erweitern. Also gibt es von Ihrer Seite Anmerkungen, Fragen? Bitte.
Ja, ich habe selber auch in der Kulturhauptstadt des Führers geführt, sozusagen. Viele Erwachsene und habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Und ich habe diese Medienberichte auch immer wieder verfolgt und mir hat das auch sehr betroffen gemacht. Und ich glaube auch, dass es wirklich so ist, dass einfach viele Leute sich da überfordert fühlen oder vielleicht gewisse Informationen nicht vorhanden sind. Und ich habe immer gemerkt, dass es wichtig ist, sie dort abzuholen, wo sie sind, mitzuführen, eine Dramaturgie quasi zu entwickeln. Und habe dann aber auch sehr viel Dankbarkeit unter Anführungszeichen auch erlebt. Und ich glaube, so diese Abwehrhaltung, die ich so wahrnehme in Linz auch, also, oder beziehungsweise das, was die Medien spiegeln, hat vielleicht auch damit zu tun, weil ich glaube, dass, oder ich stelle mir die Frage, wer hat sich wirklich so eingänglich mit der eigenen persönlichen Geschichte auseinandergesetzt, mit der Geschichte seiner Eltern und Großeltern und deren Rollen im Dritten Reich. Und das hat, glaube ich, auch zur Folge, dass man vielleicht hier auch eine Abwehrhaltung spürt manchmal. Weil das ist ja ein schmerzhafter Prozess auch. Ja? Das hat ja auch Folgewirkungen dann auf die nächsten Generationen und so weiter, wenn man sich das näher betrachtet. Oder das ist meine persönliche Erfahrung. Und ich glaube, diese Abwehrhaltung, die manchmal zum Spüren ist, ist auch so etwas, was vielleicht auch bei jedem persönlich noch unaufgearbeitet ist. Und wenn man es dann aber erklärt und wenn man dann aber einfach zum Beispiel sagt, so hat das passieren können oder versucht zu erklären, also ich habe da eigentlich sehr positive Erfahrungen erhalten. Ja. Also ich glaube, dass hier einfach dieses kollektive Schuldbewusstsein einfach auch so nach Verdrängung ruft. Ja.
Also ich denke mal, dass irgendwie die Frage, die Peter Becker ja aufgeworfen hat, nachdem zu viel und zu wenig Nationalsozialismus im Programm von Linz 09 schwierig zu beantworten ist. Also meiner Meinung, meiner persönlichen Einschätzung nach ist das Maß, das gewählt wurde, nicht so schlecht, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, dass sowohl, also dass nämlich auch die Verschiedenheit der Projekte, die sozusagen angeboten werden, die unterschiedlichen Formate einfach auch jeweils andere Leute erreicht. Ich weiß nicht, wie andere hier im Raum das sehen. Wie sehen Sie selber das, Herr Becker? Sie haben die Frage aufgebracht.
Also ich sehe es nicht, also für mich ist es nicht so viel. Also ich denke, es ist... Man kann sich Verschiedenes vorstellen, aber gerade auch wenn man mit Leuten spricht, die, also etwa mit Leuten von dem Mauthausen-Projekt, die machen immer wieder die Erfahrung, dass eben auch die Schulklassen begleitet von den Lehrern eben mit einer sehr, sehr wenig entwickelten Bewusstsein und also zum Problembewusstsein eben dort hinkommen. Und dass aus dieser Perspektive eben durchaus notwendig ist, da etwas zu tun. Etwas zu tun ist, die Frage ist halt auch, was man tun kann dabei. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man nichts getan hat. Man hat sehr viel getan. Man hat irgendwie tausende Seiten von Büchern geschrieben, man hat auch Ausstellungen gemacht, man hat alles Mögliche. Es gibt im Lehrplan der Schulen, ist das fix verankert. Also es ist ja nicht so, dass es nicht passiert, es ist aber so, dass offensichtlich nicht wirklich bei den Leuten, nicht bei allen Leuten ankommt. Und ich denke, da ist halt die Frage, die für mich dann halt auch im Zusammenhang mit den Linz von neuen Projekten, was ich dann spannend finde, ist, dass man versucht, was Neues zu machen. Eben das auf eine neue Art und Weise, eben die Leute versucht dort abzuholen, wo sie eben sind, auf dem Gehsteig.
Ja? Also für mich war das eben auch irgendwie, oder für uns war das ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt, dass diese Stencils auf der Straße sozusagen eigentlich ein Thema aufgreifen, das üblicherweise im öffentlichen Raum in Form von Gedenktafeln, in Form von Mahnmalen passiert. Und das Stencil ja überhaupt gar nicht sozusagen Mahnmal oder Gedenktafel oder Gedenkstätte ist, sondern etwas Temporäres ist, das sozusagen den öffentlichen Raum wirklich besetzt, sogar mit ihm verschmilzt in gewisser Weise. Es ist nichts, was draufpickt ist oder so, sondern einfach direkt irgendwie am Boden liegt und da gibt es keine Ebene dazwischen. Und deshalb glaube ich auch, oder das ist so mein Gefühl jetzt dazu, deshalb glaube ich auch, wird es auch so rezipiert, wie es das du beschrieben hast, Rainer, nämlich, dass die Leute halt irgendwie so locker vorbeigehen, ah, da steht irgendwas, warte, da schaue ich jetzt einmal, weil das sozusagen so unkonventionell herüberkommt einmal im ersten Moment und so gar nicht dieses Gesicht hat oder diese Oberfläche hat, die man oft so mit historischen Themen, aber vor allen Dingen halt mit der Zeit des Nationalsozialismus vielleicht verbindet.
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man eben rausgeht, dass man eben wirklich in den öffentlichen Raum geht, wobei es gibt eine Arbeit von Sophie Kall, die sie nach dem Mauerfall in Berlin gemacht hat, wo sie Statuen von Stalin und so weiter, wo sie weggebracht worden sind, die Leute dann in der Umgebung befragt, was denn dort gestanden hat. Und viele wissen es nicht. Also es gibt gewisse Denkmäler, die einfach die genau das erzeugen, dass man sie nicht mehr wahrnimmt. Und ich glaube, in diesem Punkt nämlich etwas zu machen, was am Boden und was temporär ist, was man nur, worüber man stolpern muss zwangsläufig, das ist sehr gut, weil man sich damit auseinandersetzen muss, ohne es zu wollen. Also man zwingt ja jemanden, oder man zwingt nicht, man kann auch weitergehen, aber vom Prinzip her muss man sich zuerst mal damit auseinandersetzen. Die andere Geschichte, was Aktualität angeht, ich finde es interessant, dass Geschäfte in Linz glauben, dass es geschäftsschädigend ist, wenn es vor ihnen am Boden angebracht ist. Inwiefern fühlt man sich heute noch schuldig für das, was war, obwohl man nicht mehr der Generation angehört, die es getan hat? Man kann dieser Schuld nicht entkommen in dem Sinne. Und warum fühlt sich dieser Geschäftsmann schuldig oder warum fühlen wir uns schuldig, dass das dort steht, was passiert ist? Also wir wissen, dass wir aus dieser Generation kommen, wir wissen, dass unsere Großeltern oder Väter vielleicht teilweise noch damit zu tun hatten. Und das ist das, was uns so quält, weil es so nah ist an uns, meiner Meinung nach. Und ich finde es eben sehr wichtig, dass es nach außen kommt.
Das finde ich sehr spannend, weil so meine Erfahrung beim Sprechen selber war auch, irgendwie sozusagen, wenn es so Situationen gegeben hat, dass eben Hausbesitzer, Hausbewohner, Geschäftsleute der jeweiligen Häuser rausgekommen sind, dann war die Konfrontation auch dann, wenn sie gelesen haben, okay, das war jetzt da Gesellenhausstraße 21 in meinem Haus. Mhm. Also das hat sozusagen nur mal diesen letzten, wie soll man sagen, Impuls, aber auch diese fast Watschen geben. Mhm. Und das steht dann vor der Tür direkt, haben wir es eh nie gesetzt. Also wir haben eh immer darauf geachtet, dass das sozusagen ein bisschen abseits war. Es geht ja jetzt nicht direkt um irgendwelche Geschäftsleute oder so. Aber das hat also eine viel massivere und radikalere Auswirkung gehabt, als ich das ursprünglich erwartet hätte. Also dieses wirklich dann auch noch bezeichnen, die Adresse dazu und dieser kurze Text.
Ich glaube, dass sozusagen dass genau dieser öffentliche Charakter des Projekts auch der ist, der es auch für uns so extrem spannend gemacht hat. Ich glaube aber trotzdem, dass das sozusagen nur ein weiterer Aspekt ist in der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Also ich möchte sozusagen jetzt nicht gegen Gedenkstätten, Gedenktafeln oder auch einfach gut aufgearbeitete wissenschaftliche Lektüre, also sozusagen auch dem nicht den Wert absprechen. Ich glaube, es war einfach für uns auch ganz eine wichtige Basis. Aber eben das Unplanbare, was mit dem passiert, wenn es an die Öffentlichkeit kommt, hat natürlich auch eine neue Qualität.
Ich glaube, da war noch. Ja. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, hat das eigentlich während dem Sprehen, sind da junge Leute stehen geblieben oder waren es hauptsächlich Ältere, die eventuell eben nur betroffen waren? Oder ist die Jugend da irgendwo, stolpert die da jetzt auch drüber oder lässt es die kalt?
Also, wir haben heute, glaube ich, oder haben wir heute geredet drüber? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwem habe ich heute drüber geredet. Das ist immer eine häufige Frage, interessanterweise. Also meinem Gefühl nach ist es total ausgewogen. Also ich habe so den Eindruck gehabt, das hat überhaupt keine Altersbezüge gegeben, wer stehen geblieben ist oder wer das gelesen hat. Von Schulkindern, was weiß ich zum Beispiel, das Denzel Ramsauerstraße, das kleine Schule daneben, die haben gerade irgendwie Pause gehabt, da sind die rausgekommen, haben sie rund um uns gestellt, haben uns zugeschaut, haben gefragt, was macht sie da, was war da leist? Und da ist es einmal gewesen, aha, und zu welcher Zeit war das? Ah, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Und also sozusagen, also jetzt natürlich immer vor allen Dingen das Interesse an dem, was wir da machen oder so, bis hin halt zu vom Theater sind wir einer Gruppe Jugendliche begegnet, die auch gerade irgendwie einen Theaterbesuch hinter sich gehabt haben, die auch dann quasi gefragt haben, was wir da tun und das auch spannend gefunden haben, irgendwie, dass wir das so tun nämlich, also die haben auch dieses Sprechen sehr spannend gefunden. Halt bis hin zu älteren Personen. Also ich habe auch immer mit so einer kleinen Kamera ab und zu ein bisschen versucht, mit zu fotografieren oder zu filmen, was natürlich nicht geht eigentlich, weil ich meine, sobald du der Kamera zückst, oder? Ja. Dann alle weg.
Also vielleicht könnten wir noch berichten von noch weiteren Formen, auch von Reaktionen. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, wo uns Leute, die eben das Projekt verfolgen, Rückmeldungen geben. Und was auch ganz interessant ist, weil sie berichten uns zum Beispiel, wenn, so wie beim Beispiel der Aphrodite, das Stencil nicht mehr zu lesen ist. Also sie schreiben, sprät nach.
Genau, ja. Das sind, da haben sie im Gebäude gegenüber haben sie ein Baustell angefangen und dort sind die Baufahrzeuge auf und abgefahren. Da war dann irgendwann geregnet, hat es sehr viel, wie Sie alle wissen. Und da war dann irgendwann halt eine Erdschicht drüber und nachdem sie diese Erdschicht runtergeholt haben, war das Stencil weg sozusagen, mehr oder weniger, oder nicht mehr leserlich. Und dann haben sie sofort eine Mail gehabt, hallo, das Stencil bei der Aphrodite ist weg. Oder vor dem Theater, hallo, ein Container steht vor dem Stencil. Oder so.
Also das war total überraschend gefunden. War besonders interessant, weil sozusagen dieser Container hätte eigentlich auf dem Platz überall stehen können und er wurde just auf dem Stencil abgestellt.
Ja, also war gleich wieder weggekommen, muss ich sozusagen. Also war nur ein paar Tage.
Aber natürlich gibt es sozusagen auch einfach offizielle Beschwerden, die dann an Linz 09 ergehen und die sich ja, wo sich Leute echauffieren, weil wir zum Beispiel, wie dieses eine, das wir auch gebracht haben, einfach aufgespräht haben, wegen dem Scheißführer haben wir kein Brot. Also wo dann Leute verlangen, dass sozusagen das Scheiß muss weg. Wir sollen da jetzt kommen und sozusagen das wegpinseln.
Genau, weil das ist Schulweg und... Es kommt aber natürlich auch von offizieller Seite Rückmeldung, beispielsweise. Beispielsweise die Sprayung beim AKH, wo es halt sozusagen um Zwangssterilisation und Zwangsabtreibung an über 900 Frauen ging, Zwangsarbeiterinnen ging, wo dann sozusagen schon eine sehr vehemente Rückfrage seitens der Landesfrauenklinik kam, halt, wieso wir das quasi so jetzt vor einer Gebäude sprayen. Sie haben eh schon dauernd die Demonstranten, also die Abtreibungsgegner dort vor der Tür und sehen das halt als extrem kontraproduktiv in gewisser Weise.
Also insofern, also das war ein Beispiel, wir sozusagen uns der aktuellen Diskussion, die wir damit auch auslösen, auch gar nicht so bewusst waren. Ja, das ist beim AKH. Also das war eigentlich sozusagen auch von uns durchaus ein bisschen naiv gedacht, dass wir das nicht mitbedacht haben. Einfach den aktuellen Diskurs, den es darüber
gibt.
Die werden nachgespielt. Ja, wir haben Testreihen gemacht, 2008, und haben halt festgestellt, dass es sozusagen verschiedene Kriterien gibt, wie das Stencil besser oder schlechter wird. Also ein Kriterium ist die Witterungslage beim Sprayen selber, das zweite Kriterium ist der Abrieb, also es ist eine vielbegangene, vielleicht sogar Zufahrt oder so, dann ist natürlich, also je mehr Reifen da drüber sind oder Umdraht wird oder so, umso stärker ist der Abrieb. Und das dritte Kriterium ist der Grund selber. Also ist der Boden zum Beispiel eher poröser und hat ein bisschen mehr Unebenheiten, dann hält das Stencil wesentlich länger, als wenn es so eine super glatte Platte ist, wie es halt im Landstraßenbereich etwa zu finden ist. Und also bei vielen Orten sind wir uns klar, dass das ein Risiko ist, aber mit dem Hintergrund, dass wir die Schablonen nach wie vor haben, und es sozusagen jederzeit nachsprühen können. Also wir sind halt dann zur Aphrodite wieder hingegangen und haben das wieder nachgesprüht. Ja, das heißt, wir machen...
Genau.
Wobei diese noch nicht. Also wir haben jetzt einmal sozusagen die offiziellen Genehmigungen dafür bekommen, dass wir halt sozusagen die Stencils nachher wieder entfernen lassen müssen. Genau. Also wenn Sie jetzt einmal sozusagen der Herr Bürgermeister und alle betroffenen Personen ein bisschen beruhigen, dann glaube ich, so im Sommer kann man mal darüber reden vielleicht, wie es denn wäre, wenn man dann ab Oktober oder so sozusagen einfach nicht mehr nachsprüht und dann irgendwann halt die Stencils auch, also wir würden das als sehr, sehr wir würden das uns wünschen, logischerweise. Wir finden das eigentlich total komisch und kontraproduktiv, dass wir das entfernen lassen müssen.
Aber ich glaube, da war nur eine Frage.
Ja. Ich wollte nur noch was dazu sagen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass es verblasst. Das ist, weil es irgendwie auch wieder diesen Moment inne hat, nämlich dieses Verblassen der Erinnerung. Und das ist auch, deswegen finde ich es nicht schlecht, dass manche Dinge wieder verschwinden.
Das ist auch Teil der Methode, aber es soll halt sozusagen doch, also eben zumindest bis Oktober oder bis es halt auch wieder schneit, einfach auch präsent sein, das ganze Jahr über. Also das ist schon das Ziel. Also wenn ein Stencil jetzt nach 2 Monaten total abgerieben wäre, also es wäre uns jetzt zu kurz. Aber natürlich, die Symbolik ist eigentlich intendiert. Wir mussten uns aber verpflichten, dass die Stencils grundsätzlich wieder entfernbar sind.
Genau, also wir mussten eine Machbarkeitsstudie machen. Mit dem und dem Zeugs kann man das dann in der und der Methode wieder entfernen.
Ja, das ist super gut so, muss ich sagen. Also 65 zusätzliche Denkmäler möchte ich in Links nicht haben, wenn
ich
das sage.
Ich finde es trotzdem komisch, wenn man solche Sachen, solche Hinweise auf den Nationalsozialismus dann wieder weggreift oder weggreift.
Nein, das finde ich auch pervers. Also ich finde das, was die Kollegin vorher gesagt hat, es verschwindet einfach. Und das heißt ja auch nicht, dass wir alle Zeiten verschwinden, neue Kunstvermittlerinnen, Künstler, sollen auf eine ganz andere Art, zu einer anderen Zeit wieder was Neues machen können. Aber diese granitenen Denkmäler gehen mir fast gleich am Nerv an was erinnern, weil meistens kenne ich den Hauptmann, der auf einem Pferdl umsitzt, sowieso nicht. Also, und Beziehung zu dem habe ich auch nicht. Also ich habe irgendwie eine Allergie gegen Ewigkeitsdenkmäler oder so. Aber was ich ein Jahr glaube ich natürlich, dass das bleiben soll oder 6 Monate oder so. Und entfernen finde ich auch pervers. Aber insofern gefällt mir das Projekt, weil es verschwindet eh von selber. Mhm. So.
Vielleicht ist das jetzt auch das richtige Stichwort. Wir wussten nämlich auch nicht sozusagen, was mit der Website passieren wird, oder es ist noch nicht fixiert, was mit der Website passiert, wenn das Kulturhauptstadtjahr zu Ende geht. Und wir uns sozusagen aber mit der Vorstellung, dass alles, was wir da jetzt eben sozusagen in einem recht lesbaren Format, glaube ich, zusammengetragen haben, einfach so wieder verschwindet, war mit ein Beweggrund, eben dieses Buch zu produzieren, das sozusagen auch der Anlass für heute Abend war. Und ja, ich darf noch einmal darauf hinweisen, man kann es heute Abend hier erwerben. Und
ansonsten im Buchhandel.
Genau, oder im Linz 09 Infocenter. Ich danke noch einmal ganz herzlich Peter Becker und Rainer Zendron für die Auseinandersetzung mit dem Projekt und auch für Ihre Kommentare. Und Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Kommen und fürs Mitdiskutieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.